Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute wieder mal zu Gast den Dr. Joachim Mutter. Er ist ja nicht nur Umweltmediziner, er ist Arzt, er ist Gerichtsgutachter, er ist Buchautor und für mich immer wieder ein Garant für Studien in Bezug auf Elektrosmog, aber auch über die Geschichte. Wie war das dazumals zum Beispiel mit Asbest oder heute, wir reden wir über Röntgenstrahlungen, ob das vielleicht auch ein bisschen der Vorgeschmack ist zur Mobilfunkbranche, also zur heutigen Technologie. Das möchte ich ihn heute einmal fragen. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Joachim Mutter. Danke, dass du da bist.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Also gehen wir mal rein in diese alte dazumals, ich glaube, das, ich habe 1920 war das, genau, hat man ja die Röntgenstrahlen entdeckt und die bei den Flughäfen eingeführt, um das Gepäck zu röntgen. Das war so ziemlich der Anfang, glaube ich. Oder hast du eine andere Erkenntnis?
Ja gut, die Daten habe ich jetzt nicht. Ich meine, die Röntgenstrahlung wurde ja schon auch früher, aber dass man es selber anwenden konnte, war eben auch ab dieser Zeit. Und war natürlich auch eine Sensation, dass man dann in den menschlichen Körper reingucken konnte und so. Das ist natürlich schon so.
Das war cool, oder? Ja, ja.
Eine Begeisterung auch für die Sicherheitsdienste und so. Und eben, du hast jetzt die Einführung, die habe ich dir jetzt unterbrochen. Da wollte ich noch was anderes sagen.
Mhm. Nein, nein, leg nur los, nur loslegen. Alles gut.
Ja, es war halt so, die ersten Röntgenärzte auch, die haben sich nicht geschützt, wenn sie ihre Patienten geröntgt haben. Und teilweise haben sie sogar noch, um die Position oder ein Größenverhältnis zu haben, haben sie ihre eigene Hand, haben sie praktisch auf das Bild positioniert. Also das heißt, wenn jemand zum Beispiel Bauch geröntgt hat, hat der Röntgenarzt noch seine Hand drauf gemacht, um im Prinzip eine Markierung zu haben. Die Markierung macht man heutzutage noch, natürlich aber nicht mit der Hand. Und die haben relativ schnell gemerkt, erstens, dass die Hand dann irgendwann verbrannt war. Und das Zweite eben auch, dass die Röntgenärzte dann halt auch an Krankheiten gestorben sind, die es vorher eben so noch nicht gegeben hat. Und zwar wie die Fliegen. Und da ging es aber auch noch lange hin und her. Und da gab es noch genug Leute, die gesagt haben, das macht nichts, das ist alles noch psychisch und so. Übrigens beim Raucher war es ja alles auch psychisch, wenn jemand an Lungenkrebs gestorben ist. Und wenn jemand durch Bleibenzin krank oder blöd geworden ist oder auch Epilepsie und so weiter bekommen hat, waren also raubsyrisch krank und so weiter. Im Prinzip hat die Industrie natürlich auch immer abgelenkt und hat gesagt, okay, die sind alle psychiatrisch krank. Also dass umweltbedingt Kranke immer in die Psychiatrie gelandet worden sind oder dahin, sieht man jetzt auch beim Elektrosmog zum Beispiel. Beim Amalgam hat man es auch gesehen. Also schlussendlich beim Röntgen war es auch so. Und irgendwann hat man halt doch festgestellt, es war noch ganz interessant, es gab diesen Professor aus Kanada, Professor für Physik, der Professor Petkau, der hat auch diesen Petkau-Effekt sozusagen beschrieben, der eigentlich auch gültig ist, und zwar insofern, dass wenn man jetzt eine Hand nimmt und die mit Röntgenstrahlung bestrahlt, und zwar so viel Röntgenstrahlung, dass dann die Hand praktisch schnell rot wird, da praktisch ein Röntgen, ein Strahlenerythem, so nennt man das, also so ähnlich wie Sonnenbrand, nur ein bisschen schlimmer, kriegt man halt einen starken Sonnenbrand durch die Röntgenstrahlung. Wenn man jetzt diese Strahlenmenge geteilt durch 10 macht, das heißt nur ein Zehntel der Strahlung auf die Hand macht und es jedes Jahr einmal, das heißt bis man in 10 Jahren dann die Gesamtdosis gemacht hat, dann wird die Hand genauso rot und hat genauso dieses Strahlenerythem. Das heißt, diese schädliche Form von Strahlung wird offensichtlich auch gespeichert und akkumuliert.
Oh, das heißt also, jedes Jahr so ein Röntgenbild von den Zähnen zu machen, ist alles andere als optimal?
Jedes Jahr ein Röntgenbild von den Zähnen sollte man eh nicht machen, aber klar, jetzt im Zahnbereich, zumindest mal wenn man erwachsen ist, ist gerade der Zahnbereich keine große sensible Zone, sodass es dort nicht viel Gewebe umwandeln kann in Krebsgewebe zum Beispiel. Anders ist es zum Beispiel der ganze Rumpf, Thorax und vor allen Dingen Bauchbereich, wo aber zum Beispiel CTs gemacht werden, die ja noch 100-mal mehr strahlen, wie blöd. Oder auch im Kindesbereich, wenn man Kinder viel mit CTs, vor allen Dingen auch im Gehirnbereich, weiß man eindeutig, dass es eine erhöhte Krebsrate ist. Das ist auch jetzt erst neu rausgekommen schlussendlich. Hat man auch nicht gewusst. Und das ist also momentan, wird dann noch viel zu nachlässig, schnell mal ein CT gemacht, Spektral-CT, das ist eine Katastrophe. Aber eben, da gab es dieser Petkauf-Effekt, den gibt es eben immer noch beim Röntgen, dass man eben, dass die Zelle nichts vergisst. Und wenn man dann so fraktioniert immer wieder bestrahlt, dass es irgendwann dann doch wieder die volle Dosis wirkt und man dieses Erythem bekommt. Das waren jetzt eben diese Röntgenärzte. Irgendwann haben die dann halt auch ihre Bleischürzen getragen, aber auch noch nachlässig. Die musste dann mit der Zeit dicker werden, auch die baulichen Voraussetzungen. Ich meine, wenn ein Röntgenarzt neben unten im Untergeschoss war und oben drüber haben die Leute gewohnt und da war kein Schutz, dann waren die auch verstrahlt und waren dann krank. Also es ist ja nicht so, dass nur die Röntgenärzte betroffen waren und die Patienten, die voll bestrahlt worden sind. Mhm. Später war es halt so, dass jedes Schuhgeschäft hat praktisch so ein Röntgen-Schuhmesser gehabt. Das heißt, die Fußgröße konnte man exakt messen, indem man praktisch einen Fuß unter dieses Röntgengerät gehalten hat, im Schuhgeschäft.
Ja, Fluoroskop hießen die, glaube ich, ja.
Ja, und das hat man dann gemacht. Jedes Mal, wenn man reingegangen ist, hat man es halt gemacht. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass viele neue Krankheiten auch entstanden sind. Und da hat man auch gesagt, das ist von dem, aber da hat man wieder gesagt, nein, das ist alles nur psychisch und so weiter. Ist alles total sicher. Man sagt immer, es ist alles sicher. Es ist alles sicher, wenn man dann aber hinterher den Schaden hat, die Leute, die den Schaden gemacht haben, ist jetzt außer der Zigarettenindustrie und außer der Asbestindustrie, so die maßgeblichen Köpfe, die sind eigentlich nie gerollt. Also auch dieser Chef vom Bundesgesundheitsamt, der 1,2 Millionen von der Zigarettenindustrie bekommen hat, der hat nie irgendeine Anklage bekommen. Auch die Leute, wo Dioxin als harmlos, selbst in Gerichtsprozessen gesagt haben, die sind nie, also die haben eigentlich immer ein schönes Leben gehabt, obwohl es eigentlich die größten Verbrecher waren. Und bis dann zu ihrem Tod und was nach dem Tod war, das wissen wir dann nicht, was mit denen da passiert ist. Aber zumindest mal in dem Leben haben sie keine guten Spuren hinterlassen. Aber schlussendlich ist es auch dann so, dass auch bei Frauen sind ja öfters in die Schuhläden gerannt wie jetzt die Männer, weil die Frauen halt modischer sind oder halt mehr neue Schuhe kaufen immer. Dann waren die halt auch mehr betroffen. Dann kamen auch neue Krankheiten, wie eben diese sogenannte Hysterie. Die gab es allerdings auch schon in kleiner Form in den Ländern früher in 1860, 1870 und so, die eben auch Amalgam eingeführt hatten. Und man muss halt wissen, dass man immer bis jetzt sogar noch bei der Röntgenstrahlung versucht zu reduzieren, weil man halt weiß, dass unterhalb der alten Grenzwerte immer noch auch Schäden entstehen, wie übrigens alles. Also nochmal zurück, das haben wir in der letzten Welt gesagt. Es gibt für alles Grenzwerte, auch für Pestizide, auf Gemüse und so. Und dann sagen die Behörden immer, es macht alles nichts und es ist alles unschädlich und so weiter. Ist es aber nicht, weil die Grenzwerte spiegeln, die werden erstens mal falsch gemacht, auch für Quecksilber oder eben für Funk. Das heißt, die sind eh schon zu kritisieren. Und das Zweite ist, dass die nicht aufzeigen Kombinationsbelastungen. Das heißt, ja, jetzt haben wir Pestizid X, also zum Beispiel Glyphosat auf dem Apfel, sind wir unterhalb der Grenzwerte. Dann wissen wir aber nicht, ah ja gut, da gibt es noch Dioron und das und jenes und das organische Zeug. Und dann von mir aus noch Cadmium drin, wegen dem Kunstdünger. Und Uran ist drin, wegen Phosphatdünger. Ja, das ist auch Uran. Da haben wir einen riesen Uraneintrag in die Gemüse hinein und auch ins Trinkwasser durch das Uran. Also das ist einfach über Jahrzehnte Phosphatdünger, ist Uran drin, Punkt. Und wenn man das aber zusammennimmt als Kombinationseffekt, ist dieser Kombinationseffekt, auch wenn sie alle unterhalb der Grenzwerte wären, ist es so, dass es trotzdem die Versuchstiere tötet oder zumindest mal krank macht. Das heißt, auf die Grenzwerte können wir nichts geben. Und viele Sachen, die man messen kann im Blut oder im Urin oder im Speichel oder selbst Biopsien, die sagen auch nicht aus, ob man dann wirklich viel Quecksilber im Gehirn hat, wenn man jetzt Quecksilber im Blut hat. Es kann durchaus sein, dass man wenig Quecksilber im Blut oder Urin hat und total viel im Gehirn. Das hat sogar die WHO schon 1971 anerkannt. Also das ist halt so bei den Grenzwerten. Also der jetzt 94-jährige Werner Hengstenberg, der auch dieses geniale ESMOG-Spion, also das war das erste Messgerät in Deutschland überhaupt, wo man Funkstrahlung messbar und hörbar machen konnte. Das wurde auch damals im Bundestag vom ehemaligen Chefentwickler von Siemens vorgestellt, der ja einer der ersten war in Deutschland, der eben darauf hingewiesen hat, dass das Waldsterben durch Funk und vor allen Dingen Fernsehfunk und Radar und Richtfunk entstanden ist. Und der hat dieses Messgerät benutzt. Das heißt, das hat damals Health Receiver geheißen. Jetzt heißt er halt ESMOG-Spion. Und der Werner Hengstenberg, der hat das halt erfunden. Der ist jetzt 94 Jahre alt geworden. Man kann ihm nur gratulieren. Aber der hat zum Thema Grenzwerte einen sehr guten Spruch gebracht. Er ist ja so ein bisschen ironisch, satirisch, hat ein bisschen schwarzer Humor auch. Muss man ja haben, leider. Also wenn man sich mit dem alleine schon mit Briefung befasst, dann ist ja schlimmer wie jeder Tatort auf der Welt. Und wenn man noch andere Themen hat, ist ja schon verrückt, aber man muss ja Lösungen finden, hat er auch gefunden. Und er hat gesagt, der Grenzwert ist der einzige Wert, den wir der nächsten Generationen, wenn es die überhaupt gibt, noch weitergeben.
Ja, da braucht es wirklich viel Sarkasmus dahinter.
Beim Röntgen, übrigens, er sagt auch zum Thema Mobilfunk, dass das ein digitaler Exitus ist. Also das heißt, er geht davon aus, dass wenn wir so weitermachen mit Digitalismus und Funktechnik, dass es für die Menschheit das Ende ist. Und ich habe mal einen Cartoon gemacht, weil jetzt ja gerade die Marssonde oben angekommen ist. Und da geht es halt um die Frage, gab es Leben auf dem Mars früher? Weil Wasser gab es ja offensichtlich, ja, und so. Und dann schicken die ersten Bilder vom Mars und dann sieht man so ein Skelett. Und das Skelett hat aber auch eine Maske auf und nebendran ist ein 5G-Handy und noch eine Spritze. Ja. Und dann eindeutig beantwortet, dass eben es gab mal Leben auf dem Mars, aber die haben sich selber um die Ecke gebracht. Wobei die Sache nicht so ganz unernst ist, weil wenn eben bei 5G, also bei Mobilfunk, wenn man es schwenkt von Röntgenstrahlung zu Mikrowellen macht, wenn das so ist, dass die dann wirklich das machen, diese Privatfirmen, die schicken ihre Privatsender in unsere Ionosphäre, also in die Umlaufbahn, und zwar in eine, die ziemlich sensibel ist. Und da werden die Sender angemacht mit einer Wahnsinnsleistung, 5G-Sender, und das sollen über 100.000 Sender werden. Und wenn das denn so ist, dann wird es wahrscheinlich auch diese Schutzhülle, die uns vor kosmischer Strahlung und so schützt, dass es die deutlich schädigt und dass auch teilweise kosmische Strahlung runterkommt oder auch Wetterphänomene gibt oder die gute biologische Naturelektrik, die es gibt auf der Welt, weswegen es überhaupt Leben gibt. Ohne Elektrik gibt es kein Leben, dass die eben zerstört wird und dass es dann bei uns tatsächlich das Leben auslöschen kann und vielleicht sogar so weit gehen kann wie beim Mars, dass also die Atmosphäre sozusagen dann irgendwann weggeht.
Aber mein, da hast du jetzt gerade wieder einen wunden Punkt angeschnitten. 100.000 Satelliten strahlen auf die Erde, aber wir haben eigentlich keine Ahnung, ob damit nicht etwas kaputt gemacht wird in diesem sensiblen System. Ist das richtig?
Also die 100.000 strahlen jetzt nicht runter.
Ja, aber
also,
die werden irgendwann kommen, wenn die mal aufgebaut sind, oder?
Es gibt jetzt schon so, ich weiß nicht, wie viele es insgesamt sind.
Ich habe mir aufgeschrieben, 50.000 so. SpaceX-Satelliten werden ins All geschossen.
Ja, die SpaceX, die schicken immer wieder hoch. Also die haben jetzt knapp so 800, 900 5G-Satelliten oben. Aber das Ziel ist tatsächlich über 100.000. Und man muss auch wissen, dass die Lebensdauer von so einem Ding eigentlich in der Regel maximal 10 Jahre ist. Das heißt, da müssen wieder Rakete hoch und die entweder reparieren oder neues hochgeschossen werden. Und unabhängig davon, dass diese Strahlung natürlich für unsere Atmosphäre auch eine Katastrophe ist, auch fürs Wetter und für die Wolkenbildung und so weiter, ist es auch eine Katastrophe, jedes Mal eine Rakete da hochzuschicken, die ihre Abgase da oben in dieser sensiblen Zone, wo es keine Reinigungsmechanismen gibt, auszubringen. Und das ist diese Raketenabgase sind auch eine Ursache dafür, dass die Ozonlöcher auf der Nordhalbkugel immer größer werden, was auch ein Riesenproblem ist. Und von daher muss man das schon ernst nehmen, und dass die Leute noch im Tiefschlaf sind und sagen, ja, wir brauchen 5G, weil das wird die Welt retten und so. Das ist dann, da kommt man sich dann vor wie, weiß auch nicht wo, im Mittelalter halt, oder?
Aber es gibt keine Organisation, die die Verantwortung eigentlich übernimmt oder prüft, ob das ein Risiko gibt, wenn wirklich 100.000 Satelliten auf die Erde strahlen.
Null. Nee, die einzige Organisation war im Prinzip die Wetterbeobachter, weil die haben gewarnt und sagen auch, dass eben die 5G-Strahlung interferiert mit der Wetterprognose, sodass sie keine Wetterprognosen mehr machen kann, auch im Katastrophenfall nicht. Das gab es als einzige offizielle Intervention. Und dann gab es noch eine Intervention von den Theaterschaffenden, weil die haben halt Frequenzbänder, die eben auch zum Teil von 4G und eben auch von 5G benutzt werden, sodass die nicht mehr mit ihren Mikrofonen und so weiter arbeiten können. Aber das war das Einzige. Es gibt natürlich eben nicht die Regierungen, immer die Großen, warum eigentlich die Menschheit bisher gerettet worden ist, ist nicht aufgrund der Verdienste von Regierungen oder Umweltbehörden, sondern es war immer der Widerstand von privaten, ehrenamtlichen Leuten, die ihre Zeit geopfert haben, ihre Freizeit, oder Vereine ihre Freizeit geopfert haben, zu demonstrieren, darauf hinzuweisen, Petitionen zu schreiben und so weiter und so fort. Und das ist halt jetzt im Bereich von Mobilfunk auch so. Da gibt es eben einige wie Diagnose Funk, Kompetenzinitiative oder dieses 5G Space Appeal, also dieser Appell, dass kein 5G im Space und auf der Erde kommt. Und viele andere Initiativen eben auch. Und das muss immer von unten kommen. Man muss schon fragen, warum wir überhaupt Politiker wählen, wenn man doch dann doch die eben abhalten muss von den Entscheidungen, die sie machen wollen. Auch zum Thema Pestizide. Ich frage mich, warum jetzt Glyphosat nicht verboten wurde. Aber man muss auch wissen, dass auch glyphosatfreie Pestizide, ist jetzt auch wieder neu rausgekommen, auch relevante Mengen an Arsen, Nickel, Chrom 6 und andere Stoffe haben, die extrem schädlich sind und auch persistierend sind und im Gegensatz von Glyphosat gar nicht abgebaut werden können. Sodass, das ist, wie soll ich sagen, man hat das Gefühl, man also medizinisch gesehen kann man halt als Einzelner vielleicht nur noch was machen. Man muss wirklich sich organisieren, das gibt's, und diese ganzen Daten auch zum Thema Asbest oder Rauchen, das waren nie die Regierungsbehörden, sondern es kam immer von unten. Der Widerstand kam immer von unten, um das zu verbieten oder bessere Umweltgesetze zu machen oder dass die Ölplattformen nicht einfach versenkt worden von Ölmultis, sondern dass die eben anders entsorgt werden müssen oder dass die Überfischung nicht so stattfindet und so weiter, dass es biologische Landbau gibt. Das waren nur Privatinitiativen. Die haben gegen Widerstände kämpfen müssen. Einerseits von den gehirngewaschenen Kollegen, die gesagt haben, das ist doch Schwachsinn, bringt nichts, und außerdem ist dein Salatkopf auch nicht besser wie meiner oder deine Kuh. Und das andere natürlich die Behörden, die nur die konventionelle Landwirtschaft, je größer, desto besser fördert mit Zulagen, während die biologische Landwirtschaft eben nie richtig gefördert wurde. Bis jetzt nicht. Also die EU, eine katastrophale Landwirtschaftspolitik, die da auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel Wiesen, keine Blumenwiesen mehr da sind, wo auch Bienen ihre Nahrung finden könnten, sondern da wird halt große Schwemmmischanlagen, Silos, es wird früh gemäht, es darf nur noch Gras drauf sein, keine Kräuter mehr und es wird gegüllt und die Gülle ist auch Sondermüll, weil die Tiere kriegen ja pestizidverseuchte, agrochemikalienverseuchte Gensoja und Getreide und auch pestizidverseucht. Das heißt, die Gülle ist ja richtig Sondermüll und es wird auf die Felder aufgetragen. Mhm. Das geht ins Trinkwasser ein. Jetzt wundern wir uns, warum das Trinkwasser so voll Gifte ist. Und dann wundern wir uns, warum die Leute immer mehr an Krebs sterben und die Kinder immer blöder werden, vom Intelligenzquotient her, und immer mehr Allergien und immer mehr Asthma und Leute, Herzinfarkt und junge Leute, Alzheimer, Parkinson, Lähmungen, Multiple Sklerose, Autoimmunerkrankungen ist eine Seuche, die so viel hat. Das gab es früher alles gar nicht. Oder da wundert man sich dran, aber das wird dann immer ein Symptommedikament dagegen produziert, ja. Und dann muss man schon sagen, man will ja, dass die Leute krank sind. Also eine gewisse Industrie verdient extrem viel Geld nur mit Kranken. Also das heißt, je mehr Kranke, desto besser. Wenn auch die Ziele sind, ja, wir wollen, dass 100% der Menschheit glücklich und gesund ist, dann können sie aber Konkurs anmelden, weil da gibt es nichts mehr zum Verkaufen. Also schlussendlich ist immer anders und die gehen wirklich, also die bisher muss man sehen, auch die Geschichte in der Umweltmedizin hat immer gezeigt, dass da Millionen von Leuten gestorben sind und noch mehr chronisch krank gemacht worden sind und vorzeitig getötet worden sind durch solche Maßnahmen und die Leute nicht informiert waren. Das ist ja das Fiese. Die Leute sind einfach nicht informiert. Die nutzen das jetzt auch im Falle von Mikrowellenherd oder im Falle von Handys oder im Falle von Mikroplastik voll beladenen Masken oder mit Junkfood, wo voll ist mit Gift und zunehmend auch keine Vitamine und Mineralstoffe mehr enthält. Ich meine, jeder tut halt, denkt immer, das tut das Beste oder fährt mit einem riesen SUV rum, wo er eigentlich auch nicht braucht, was umweltschädlich ist und so. Also es sind so viele, wir Menschen sind dann auch schuld schlussendlich daran, dass der Planet immer schlechter wird für unsere Nachkommen und immer mehr Arten aussterben und die Insekten zu 90% ausgestorben sind, massiv. Und aber die Leute, die es eben handeln, die können nichts dafür, weil die sind ja falsch informiert, weil die Medien, die Werbung gaukelt das hervor. Mhm. Das sind nur wenige, die das bewusst machen. Und die kriegen wir im Fernsehen nicht zu sehen. Und die kriegen wir per Gericht auch nicht hinter Gitter. Das geht nicht. Weil die sind too big to fail und too big to jail.
Ja, traurig. Es hört sich alles so an, dass irgendwo auch hier Geld regiert und steuert und zeigt uns, wo es durchging. Im Fall vom Fluoroskop, da mit den Füßen, habe ich eben noch gelesen, das wurde eigentlich schon 1940 herum gesagt, das ist extrem schädlich, da muss man aufhören. Und es wurde dann noch 30 Jahre lang genutzt, auch wo es verboten ist, bis die letzten Geräte eigentlich nicht mehr reparaturfähig waren. Und dann war es dann verschwunden. 30 Jahre, nachdem es verboten wurde. Also das muss man sich einfach mal vorstellen, oder? Und ja, du kennst ja die Geschichte, und es ist überall immer das Gleiche. Wenn es noch ein Nutzen da ist, dann wird es genutzt, bis es nicht mehr geht. Nun ja, im Bereich Elektrosmog hast du ja ein Buch geschrieben, wo es ganz viele Themen auch drinnen gibt, was man präventiv machen kann, Präventivmaßnahmen ergreifen kann, wie man sich vor Elektrosmog bestmöglich schützen kann. Wenn es der Staat nicht für uns macht als Elektrosmog-Pandemie, sondern dann müssen wir es halt selber tun für uns, in Prävention, in Selbstvorsorge, oder?
Ja, muss man tun, ja. Also bei uns in Deutschland steht es in der Berufsordnung, dass man als Arzt auch auf erkannte Gefahren, die jetzt aber offiziell noch nicht als Gefahren anerkannt ist, dass es unsere Pflicht ist, darauf hinzuweisen. Und damit erfülle ich sozusagen die Berufsordnung. Ich verstehe eigentlich nur, dass viele Kollegen das nicht tun, aber vielleicht, die haben einfach gar keine Zeit, dieses Kassensystem und so weiter, die können einfach gar nicht mehr anders und müssen immer wieder umstellen auf digitale Akte und so. Mhm. Aber ich habe ein Buch geschrieben, genau, das ist dieses 5G-Buch. Aber auch in den anderen Büchern von mir gibt es Hinweise präventiv. Es ist ja interessant, dass schon im Jahre 2009 die ersten Studien rausgekommen sind, die ganz klar gezeigt haben, dass die sagen einfach, wir wissen ja klar, dass eben Mobilfunkstrahlung Zellen schädigt. Und jetzt suchen wir was diese Strahlung etwas milder macht, oder? Und dann haben sie schon gesucht, im Zellversuch, im Tierversuch, ja, gibt man denen Selen, gibt man denen L-Carnitin oder Acetylcarnitin, gibt man denen Zink, Vitamin A, Vitamin E und so weiter. Und da gibt es ja tausende von Stoffen, die wirksam sind. Und da haben sie festgestellt, okay, klar, wenn eine Zelle zum Beispiel mehr Selen hat, dann wird nicht so viel Schaden ausgelöst durch Mobilfunkstrahlung, wie wenn sie das Selen nicht hätte. Mhm. Und so gilt es natürlich auch für Vitamin C und viele andere auch.
Das steht im Buch drin. Da kann ich meinen Kindern ein bisschen mehr Selen und Zink geben.
Zum das Beispiel. Sind jetzt zwei von vielen, ja.
Mhm. Okay, ja, ich muss es lesen. Ja. Dann weiß ich es. Gut. Vielleicht noch ganz kurz zwei, drei Worte bitte von deiner Seite her. Noch viele Menschen leiden bestimmt doch auch an einer Krankheit und wissen nicht, dass sie einen Zusammenhang haben mit Elektrosensibilität. Das ist so ein Wort, was man selten hört.
Ja, die meisten Leute sind ja krank und wissen nicht, warum. Also wie vorher schon erwähnt, viele Krankheiten sind durch Vergiftungen. Also eine der Hauptursachen für fast alle Krankheiten, alle chronischen Krankheiten, die wir heute haben weltweit, sind ja praktisch Vergiftungen und Verstrahlungen, Punkt 1.
Aber genau das, was du jetzt gerade sagst, wird ja dann eigentlich in der Therapie nicht angewendet, die Entgiftung.
Ja, in meiner Therapie schon.
Ja, ich weiß, aber du bist ja auch Ausnahmemediziner, andere Ganzheitsmediziner auch, aber rein schulmedizinisch wird ja die Vergiftung ja nicht mal anerkannt, oder?
Nee, weil Vergiftung ist halt, gibt es eigentlich offiziell gar nicht. Man sagt halt, die Leute haben so und so viel Gift drin. Klar, wenn ein Amalgamträger hätte mal mehr ihren Speichel ausspucken würde, weil es eigentlich schon als Sondermüll gilt, das wird dann unterschlagen. Aber schlussendlich wird das nicht anerkannt und mit dem kann man auch nicht viel Geld verdienen, weil man die Leute ja dann grundsätzlich ursächlich, nämlich ich nenne es ja Ursachentherapie, ursächlich gesund machen würde. Und das führte dann auch dazu, dass sie dann weniger schulmedizinische Medikamente mehr brauchen. Bluthochdruckmittel oder Blutfettsenker oder Diabetesmittel, Schmerzmittel, Antidepressiva und so weiter kann man in den meisten Teilen reduzieren bzw. ganz weglassen. Und von daher ist das natürlich kein, man muss auch wissen, dass die etablierte Medizin heutzutage zum großen Teil eben von der Pharmaindustrie mehr weniger beeinflusst ist, auch die Ausbildung. Und da dahinter zu blicken, ist schon wirklich schwierig. Da muss man sehr viel Erfahrung haben und Vorwissen und gut recherchieren können und auch Erfahrung haben mit Patienten, was funktioniert und was nicht. Also das ist sicher klar.
Also dieser Satz von dir, viele Menschen, die krank sind und eigentlich nicht wissen, woher die Ursache sie kommt, sind gut beraten, sich mit den Themen Umweltgifte und Elektrosensibilität bei einem Ganzheitsmediziner abklären zu lassen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gerade zum Thema, also nicht nur Krebs und so, oder Bluthochdruck, die Leute wissen nicht, wo es herkommt. Und aber eben auch diese neue Krankheit, so neu ist die allerdings nicht, die gibt es eben erst seit es Funk oder elektromagnetische Felder gibt, diese Elektrosensibilität. Das heißt, Leute, die kriegen einfach Schlafstörungen, Depressionen, Müdigkeit am Tage, Kopfschmerzen oder überhaupt Schmerzen, Magen-Darm-Probleme, psychische Krankheiten, verschiedene Allergien mehr. Können auch Rückenschmerzen sein, teilweise Nasenbluten oder Hautbrennen und Tinnitus. Also es gibt auch dieses Tinnitus-Projekt in der Universität in Ingolstadt. Und die wissen eigentlich gar nicht, warum sie krank sind. Und wegen der Depressionen gehen sie zum Psychiater und kriegen Medikamente. Wegen der Schlafstörungen gehen sie auch zum Psychiater oder zum Doktor. Und der gibt halt ein Schlafmittel. Und wegen den Schmerzen kriegen sie Schmerzmittel. Und wegen Blutdruck, weil er spinnt, kriegen sie halt Blutdruckmittel. Und weil der Herzrhythmus neu stimmt, dann kriegen sie ein Herzrhythmusmittel. Und weil die Blutfette hin und her gehen, kriegen sie das und jenes. Und wegen Tinnitus werden sie auch noch irgendwie behandelt mit irgendwas. Also schlussendlich kriegen sie noch Cortison, wenn sie Pech haben. Und dann ist zwar gut, aber eigentlich ist es trotzdem nicht gut, weil sie im Endeffekt die ganze Zeit die Medikamente schlucken müssen. Und viele von denen mit diesen unspezifischen Symptomen sind schlussendlich krank wegen der Funkstrahlung. Weil wir wissen das auch, wenn man sie nämlich rausnimmt aus der Funkstrahlung oder abschirmt, dann sind diese Beschwerden innerhalb von ein paar Tagen sind die komplett weg. Und Leute, die noch vorher bettlägerig waren, die können praktisch im Funkloch, wo übrigens auch noch viel mehr Insekten und Vögel, auch seltene Vögel und viel schönere Bäume sind, können da auf einmal wieder Sport machen und sind hochleistungsfähig, was vorher im normalen Alltag nicht gewesen sind. Und die können ihre Pillen wegschmeißen. Also das ist interessant, auch bei Kindern, wie das Verhalten von schwer erziehbaren Kindern oder mit Entwicklungsstörungen, wenn die einfach weniger Funk haben, dann geht es deutlich besser, sind die aufmerksamer, sind sie ruhiger, zappeln immer so und haben dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom nicht mehr. Diese Studie Tinnitus-Projekt, das ist ja so, dass die Leute dann ein, zwei Stunden in einen komplett abgeschirmten Raum kommen, wo man praktisch eine Situation hat, wie es wir Millionen von Jahren ja auch hatten, dass wir keine technische Strahlung hatten, keinerlei. Und da gibt es Soforteffekte, dass zum Beispiel eben Tinnitus komplett weg ist, oder dass bei Multiple Sklerose weniger Schübe sind und weniger Schmerzen insgesamt, Schmerzen ganz weggehen, Rheuma braucht weniger Medikamente, Leute werden auf einmal glücklich, ja, die sind auf einmal glücklich, Depressionen verschwinden, manche Leute wollen gar nicht mehr raus, weil sie sich einfach so glücklich fühlen in diesem Raum, der eben keine Strahlung hat.
Da hast du ja eine in der Swiss Mountain Clinic, glaube ich, gebaut, so einen Raum, gell?
Ja, da hat man im Prinzip so einen Nachbau dann gemacht auf meine Initiative und eben viele Räume, auch die Schlafzimmer, teilweise so gut es ging, eben abgeschirmt und eben wurde auch neuerdings eben darauf hingewiesen, dass man dort als Patient und eben auch als Personal keine Smartphones und keine Tablet-PCs benutzen soll und eben mit der Leitung, das ist ja jedem Raum, hat man praktisch ein LAN-Kabel, da kann man praktisch seine Smartphones auch offline, also sozusagen im Flugzeugmodus ohne Strahlung benutzen. Also im klinischen Bereich ist es komplett verboten, mit Smartphones rumzumachen. Und das ist schon wichtig. Das sollte eigentlich in jeder Klinik sein, aber da läuft es eigentlich das Umgekehrte. Da wird praktisch zwangsdigitalisiert. Da muss dann mit WLAN gearbeitet werden. Einerseits, weil die Patienten das wollen, weil die alle am Handy kleben, egal ob sie einen Herzinfarkt haben oder einen Knochenbruch. Die haben immer noch mit Handy. Ja, selbst bei der Geburt wird mit dem Handy noch gerade das Baby, wenn es unten rauskommt, noch per WLAN in der Welt rumverbraten, das Bild. und alles mit dieser schädlichen Mikrowellenstrahlung. Mhm. Und die Ärzte sind gezwungen, auf Tablet-PC-Akte umzustellen, dass es nur mit WLAN geht. Und sind natürlich, man weiß zum Beispiel aus USA, man hat dort vor 10 Jahren auf digitale Akte, Patientenakte umgestellt. Und seitdem sind etwa 50% der amerikanischen Ärzte im Burnout. Und also, ich meine, das schädigt die ja auch. Die Ärzte werden geschädigt, das Pflegepersonal werden geschädigt. Und das hat man dann aber darauf zurückgeführt, dass das Anwenderprogramm wohl zu kompliziert wäre und sie wollen dann neue Interface-Dings machen, dass dieser Burnout, der wäre praktisch programmierbedingt und nicht wegen der Strahlung. Die versuchen immer wieder abzulenken, aber es ist halt so, dass die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit des eines Arztes immer mieser wird, auch das Gedächtnis immer mieser wird, je mehr Strahlung er ausgesetzt ist. Und das ist in den Krankenhäusern eigentlich eine Katastrophe. Man muss mittlerweile sagen, früher war es auch so, was die Ernährung betroffen hat, betrifft. Krankenhausernährung macht nachweislich krank, ist so, wurde auch bewiesen in mehreren Studien. Und man muss auch wissen, dass man, wenn man dort ist, ist man wirklich nicht im Gesundheitshaus, sondern im Krankenhaus, alleine schon wegen der Strahlung.
Das schreibe ich mir noch auf. Krankenhausernährung macht krank. Da müssen wir auch mal eine Sendung darüber machen. Lieber Joachim, die Sendezeit ist durch. Ich danke dir vielmals, dass du uns da auf diese Reise mitgenommen hast. Die Reise ist jetzt wirklich eigentlich von Röntgenstrahlen, haben wir angefangen und sind doch sehr tief reingegangen in diese Materie, in dieses Thema. Eigentlich ein trauriges Thema. Es gibt nicht große, viele Freude, sich darüber zu unterhalten, weil auch die Möglichkeiten, die wir haben, sehr eingeschränkt sind. Wir können nicht vieles machen für die ganze Erde. Wir haben über die SpaceX geredet. Wir haben keine Ahnung, was diese 100.000 Satelliten machen mit unserer Erde. Und wir wissen, dass wir 5G in der ganzen Welt haben. Irgendwie 7 Millionen Smartphones sind da. Wir haben keine Ahnung, was dieser Feldversuch eigentlich auslösen wird. Sondern wir sind mal dabei und schauen, was wir ernten. Eigentlich ganz traurig. Lieber Joachim, danke herzlich. Ihnen auch, trotz dem Thema, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.